Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Wunderschönen guten Morgen, so cool, euch alle zu sehen. So, da stimmt was nicht. So, der darf heute nicht wackeln, ihr seht es klar wieso. Herzlich willkommen auch online. So schön, dass wir an diesem wunderschönen Sommertag hier sein können. Und ich möchte gemeinsam gleich am Anfang beten, dass Gott heute zu uns redet und unser Leben bis in Mark und Bein erschüttert. Ich wünsche mir, dass du heute nicht gleich nach Hause gehst, wie du hergekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du online bist, dass du, egal wo wir jetzt sind, Jesus, und zuschauen und diese Predigt hören, dass du unser Herz erweckst und dass unser Glaube so groß wird, dass wir dir vertrauen können und dich mehr lieben können am Ende des Tages von dem, was wir von dir lernen heute. Amen. Wir sind ja mittendrin in dieser Serie, also in diesem Thema über Jüngerschaft, und wir hatten letzte Woche ja, wie der Luki gesagt hat, es lohnt sich, die Predigt nachzuhören, weil die Ilana hat das ganze Thema erklärt, wie wir zu biblischen Prinzipien kommen. Ich habe euch die Slide nochmal mitgebracht von den Prinzipien. Und zwar, wir haben eine biblische Aussage und manchmal können wir nicht den direkten Weg nehmen, sondern manchmal müssen wir den Umweg nehmen über Kultur, über die heutige Kultur, was bedeutet das für mein Leben, damit wir nicht fundamentalistisch werden und auch nicht in Relativismus verfallen. Und da kannst du dir die Predigt von letzter Woche anhören. Die Ilana erklärt es großartig. Aber das ist das Prinzip, wo wir heute weitermachen bei diesem Thema. Wie kommen wir zu einem göttlichen Prinzip? Das Wichtige, was noch zu sagen ist, bei Prinzipien und bei den Gesetzen im Alten Testament, wenn wir hören Gesetz, dann zucken die Leute, die länger in die Kirche gehen, schon zusammen und sagen, oh, gesetzlich, ganz böse, weil wir hören Gesetz mit Verbot und Strafe. Also wenn du ein guter Katholik warst dein ganzes Leben, dann bist du so aufgewachsen wie ich zum Beispiel. Wenn du dann irgendwelche Gesetze brichst, dann kriegst du einen am Deckel. So, das war mein Gottesbild früher. Und dann später liest du in der Bibel dann, wenn du dann dich mehr beschäftigst damit, von Gesetzen in der Bibel. Und dann hören wir immer gleich mit einem Ohr, aha, wenn ich das breche, dann Strafe. Wichtig ist zu verstehen, dass das Gesetz, das heißt ja Tora, und ich habe jetzt so aus einer riesen Litanei gelesen, was Tora eigentlich übersetzt heißt, und ich versuche euch das in einem Satz zu erklären. Ihr könnt es dann noch, jeder kann mir schreiben und ich schicke euch den ganzen Text, kannst du das nachlesen. Und zwar bei Tora, da ist das Wort Ora drin, hebräisch, was Wurzel bedeutet, Yara. Und wenn wir dann das Ganze durchlesen, die Wortbedeutungen, letztendlich kommen wir hin zu lehren und unterweisen. Also wenn du die Tora hast, hast du nicht das Gesetz in unserem Sinn, sondern es sagt, wir lehren und unterweisen dich. Du denkst, ja gut, easy. Aber ganz wichtig ist, wenn du die Gesetze vom Alten Testament, vom Mose liest, dann merkst du Dinge, die wurden dann wissenschaftlich bestätigt. Das sind Lebensregeln, Gesundheitsregeln, Hygieneregeln und so weiter. Und sogar über Lebensmittel und so weiter, wenn du den alten Speiseplan anschaust, ich als Koch bin da jetzt wieder voll kompetent. Wenn du den alten den Speiseplan anschaust, den hebräischen Speiseplan, ist eigentlich gesund. Und damals hat man gesagt, ja, isst kein Schweindel, mach das nicht, keine Meeresfrüchte und so weiter. Und dann kann man sagen, aha, das war eine Lehre in Unterweisen, weil das waren revolutionäre Aussagen. Du denkst, ah gut, Gott sei Dank, kein Gesetz, keine Strafe. Aber die Gesetzmäßigkeiten bleiben. Es ist kein Gesetz, aber die Gesetzmäßigkeiten bleiben. Wenn du jetzt ein Auto kaufst, dann hast du eine Bedienungsanleitung, die du nicht liest, wie ich als Mann, weil du weißt ja eh, wie alles besser. Und das dauert ja, kennst du das, oder? Wir lesen das nicht. Wir Männer wissen es eh. Dann ist alles kaputt. Frau sagt, hättest du es gelesen? Sag ich, anderes Thema. Und dann beim Auto, ist die Gesetzmäßigkeit, dass der Motor Öl braucht. Du wirst da nicht bestraft dafür, wenn du kein Öl einfüllst, aber das Auto ist kaputt. Also es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren einfach, wie ich letzte Woche auch ein bisschen erklärt habe. Und deswegen können wir uns nicht ausreden und denken, ah, nur weil es ein Prinzip ist und ah, weil Gott mich nicht gleich bestraft, dann funktioniert das alles nicht. Es funktioniert im Guten und Böse, Saat und Ernte. Wenn du negative Dinge säst in deinem Leben, ist die Gesetzmäßigkeit auch so, dass du negative Dinge irgendwann ernten wirst. Mein Gott, als ich das kapiert habe, habe ich gebetet. Sag ich, mein Gott, bitte, 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 mach, dass diese negative Saat von meinem Leben nicht aufgeht. Was habe ich schon alles verbrochen? Und da bin ich gerne in Get Free Day gegangen und habe jeden Exorzist in Anspruch genommen. Und gesagt, also das, was ich so mache, bitte, ich möchte nur, dass die positiven Dinge aufgehen, wo ich lieb war, wo ich gespendet habe, die negativen Dinge, aber die Gesetzmäßigkeiten funktionieren eben in beide Richtungen. Und das müssen wir verstehen, dass die Gesetzmäßigkeiten, die Tora, diese Unterweisungen für uns sind in erster Linie. Wir reden heute über das Thema Zeit. Gaben und Ressourcen. Letzte Woche haben wir über das Thema Geld geredet, als Ressource, und heute über die zwei großen Gaben, und also Zeit und Talente in unserem Leben. Jeder einzelne von uns hat Zeit. Nicht gleich viel, aber sie vergeht gleich schnell. Und dann denkst du, ja easy, Zeit, der Wecker läuft halt so, gell? Und wenn wir einen Wecker sehen, dann denken wir uns bei Zeit, ja, das ist ja entspannt, aber ich habe euch jetzt da was mitgebracht, die darf ich bitte meine Uhr haben? Braucht nur die Uhr. Genau. Nicht fallen lassen, haben wir besprochen. Genau. Hier, wenn wir eine Sanduhr sehen, wird das Ganze schon spannender. Weil dann denkst, aha, das läuft durch und ist weg. Das ist jetzt so, wir sitzen jetzt hier im Gottesdienst und da laufen einfach 30 Minuten von deiner Lebenszeit runter. Nur keine Panik kriegen, muss er nicht gleich davonlaufen. Und das läuft einfach so, gell? Und auch online, ihr seht es vielleicht, als eine Sanduhr. Und das ist nur eindrücklich, weil der Wecker, da denkst du, oh, der nervige Wecker, bei der Sanduhr denkst du, aha, das ist relativ realistisch. Und das zeigt uns letztendlich unser Leben wieder, und die Bibel zeigt uns auch ganz klar. Und in Hebräer 9, Vers 10 steht, und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt und lebt, worauf das Gericht kommt. Also der Mensch lebt einmal und dann stirbt er und dann kommt das Gericht. Es ist einmal. Du bist einmal auf dieser Welt hier, ziehst durch und dann ist fertig und dann, boom, stehst vor Gott. Was habe ich bloß gemacht mit meinem Leben? Im Psalm 90, Vers 2 im Alten Testament hat ein weiser Mann Folgendes gesagt. Das zitiere ich oft, weil ich möchte es mir am liebsten tätowieren. Ich bin mit der Tätowiererin meines Vertrauens in Kontakt und denke mir, was mache ich, wie können wir das irgendwie abbilden? Dann ja, tätowieren, nein, tätowieren. Dann müssen wir hier eine Uhr haben mit diesem Spruch. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das habe ich zu meiner Frau gesagt, bitte mal mir drei Totenköpfe und dann schreib den Spruch drauf, häng's auf, ich will es jeden Tag sehen. Hat sie gemacht, dann hat sie es ins Schlafzimmer gehängt, habe mich gefürchtet, hat sie gesagt, hängen wir es wieder raus. Das ist wirklich so. Lehre und das, und du siehst, der Mann, wo das diese Weisheit gehabt hat, hat wahrscheinlich auch so eine Sanduhr gehabt, hat sich das angeschaut. Lehre mich zu bedenken, dass ich sterben werde, damit ich klug werde und kluge, weise Entscheidungen treffe. Nicht profitorientiert, nicht lustorientiert, nicht verbittert oder irgendwas, sondern wirklich, dass ich weise Entscheidungen treffen kann. Wir leben hier in einer freien Welt, also relativ frei, wir denken, dass wir frei sind. Und mit Jesus bist du sowieso frei, weil wir leben in einer Welt mit gewissen Regeln und Dingen. Aber eigentlich sind wir frei und können mit unserer Zeit, mit unserem Leben, mit unseren Talenten, mit allem, was wir haben, machen, was wir wollen. Jeder. Im Großen und Ganzen, wenn du nicht irgendwie wirklich in Tirol im Hochgebirge wohnst oder einen Pflegefall zu Hause hast, der dich bindet und dein Leben bestimmt, dann hast du in der Regel, hast du so überall, auch in Linz, St. Pölten, Graz, auch in Graz, haben wir die Möglichkeit zu tun, was wir wollen. Im Großen und Ganzen. Mit ein bisschen Durchhaltevermögen und Fleiß bringen wir es zu etwas. Das haben wir gelernt von unseren Eltern, von unseren Großeltern. Wenn man arbeitet, wenn man fleißig ist, wenn man studiert, wenn man sich bemüht, dann können wir sogar unser Leben frei gestalten. Was für ein Privileg! Es ist ja unglaublich. Wir haben hier in der ersten Reihe ein paar Studenten, die können sich entscheiden, ja, Salzburg, Linz, BWL oder das, was mache ich und wie viel werde ich dann verdienen. Mit 25 gehe ich in Pension, weil ich IT studiert habe und 80.000 Euro im Monat verdiene. Genau, das ist möglich, tatsächlich. Mit ein bisschen Krebs sogar noch schneller. Unglaubliche, die Freiheiten, die wir haben am freien Markt, ist Wahnsinn. Du musst halt was machen, also daheim sitzen bringt nichts. Wenn du jetzt aber zum Beispiel in Indien wohnst, in einem Kastensystem und deine Vorfahren alle in der Fischfabrik gearbeitet haben, in Neu-Delhi oder was, irgendwo, halt da unten, links unten, Goa, und du halt auch in der Fischfabrik arbeitest und so, dann wird deine Freiheit schon ein bisschen eingeschränkter, aber massiv. Dann ist vielleicht nur das tägliche Überleben das deine Freiheit. Also das heißt, wir haben jetzt große Privilegien mitbekommen. Die Sanduhr läuft für unser Leben gleich schnell wie für den in Indien, aber wir haben mehr mitgekriegt. Ego ist gleich mehr Verantwortung. Ich möchte euch jetzt wieder einfach so ein bisschen durch die Bibel schweifen mit unendlich langen Bibelstellen und deswegen möchte ich euch bitten, aufmerksam mitzulesen. Und damit ihr auch vielleicht selber gerade ein paar Punkte rausfindet, was die Bibel oder im ersten Abschnitt, was Jesus zu uns sagt, zu unseren Talenten, Möglichkeiten und unserer Zeit. Jesus fängt an hier in dieser einen Geschichte, Matthäus 25. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Das ist, kurze Pause, das ist eine fiktive Geschichte. Das hat Jesus gesagt, ich erzähle euch mal, dass ihr euch selber eure Gedanken drüber machen könnt. Und jetzt können wir auch drüber nachdenken, was das für unser Leben bedeutet. Einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel. Jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die 5 Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den 2 Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte der Herr wieder von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er die 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold, ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die 2 Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir 2 Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Und der Chef hat offensichtlich gern gefeiert. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in die Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser und fauler Diener. Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem, der mit den 10 Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet oder verwaltet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Also ich weiß, in diesem Text gehen 20.000 theologische Fragen auf, aber es gehen auch ganz klare Prinzipien treten hervor. Und da reden wir ja nicht vom Gesetz oder vom Alten Testament, sondern das ist Jesus himself speaking, der uns challenged und sagt, uns ist etwas mitgegeben, jedem ist etwas mitgegeben. Der eine hat halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, das spielt doch völlig gar keine Rolle für Gott, sondern jeder hat etwas bekommen und unsere Verantwortung ist es, aus unserem Leben etwas zu machen. Mit Gottes Hilfe letztendlich. Und da sehen wir, was das Thema Talente und so weiter anbelangt. Und ich möchte euch ein paar Geschichten vorlesen aus der Bibel, wo wir wirklich das Herz Gottes entdecken, wie sehr er uns in seine Projekte einbauen will. Im Alten Testament, da wurde ja die Stiftshütte gebaut, wo Gott gewohnt hat. Also auf gut Deutsch, das war das Zelt, wo er gewohnt hat. Wenn du Stiftshütte nicht verstehst, das war so ein spezielles Zelt, das haben sie mal abgebaut, aufgebaut, wenn sie rumzogen sind. Und dort hat es natürlich Regeln gegeben, da drin war die Bundeslade und das musste ja irgendjemanden bauen. Aber das durfte nicht irgendjemanden bauen, sondern da wurde die Elite gesucht. In 2. Mose 31, Vers 1 bis 6. Der Herr sprach weiter zu Mose, also Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Ich habe Bezalel, Kinder, Söhne, wir haben ja schon öfter Namensvorschläge gemacht. Bezalel wäre jetzt ein ausgefallener Name. Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und den Enkel Hurs, Hurs würde ich nicht verwenden, vom Stamm Juda auserwählt. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen, Edelsteine zu schleifen und einzufassen und Holz zu schnitzen. Und ich habe ihm Oholiab, Ahisamachs Sohn vom Stamm Dan zur Seite gestellt. Außerdem habe ich alle künstlerisch Veranlagten begabt, sodass all diese Dinge angefertigt werden können, die ich dir aufgetragen habe. Was für eine wundervolle Geschichte. Gott sagt, ich habe Leute befähigt, die einfach was tun können, die schnitzen können, die basteln können. Und hier sehen wir Gott selber befähigt, für etwas Spezielles. Also wenn du denkst, du bist Tischler, das ist nichts, oder du bist Kunsthandwerker oder Anwalt oder irgendwas. Hey, Gott hat dich befähigt. Das ist nicht irgendetwas, das ist eine außergewöhnliche Gabe in dein Leben, ob es kreativ ist, ob es eine Dienstleistung ist, ob du Haar schneiden kannst oder so. Und diese Haltung müssen wir haben. Er hat nicht irgendwelche Leute gesucht, sondern die Begabten waren vom Geist Gottes erfüllt. Und das war damals ja nicht einfach so, jeder kriegt da irgendwie ein bisschen Heiligen Geist. Da waren nur Spezialisten mit einem Auftrag und das war, ist so viel Liebe dahinter. Und dann erklärt Mose zu den Eliten, wen Gott bestellt hat. Mose sagte zu den Eliten, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, Enkel Hurs vom Stamm Juda, auserwählt. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm große Weisheit, Verstand und Können für alle anstehenden Arbeiten gegeben. Bezalel kann Kunsthandwerke entwerfen und Gegenstände aus Gold, Silber, Bronze schaffen. Er kann Edelsteine schleifen und einfassen lassen und Holz verarbeiten. Und der Herr hat ihn befähigt, andere anzuleiten. Der Herr hat sie in besonderer Weise zu allen möglichen handwerklichen Arbeiten befähigt und auch Webe- und Stickereiarbeiten mit violetten, Purpur, Karmesinfarben kann und sie können alles ausführen. Gott sagt Moses. Moses geht hin und sagt, hey, Gott hat uns die Leute hergestellt. Ich habe sie gefunden. Gott hat sie gefunden und hat außergewöhnliche Leute, Handwerker, spektakulär von Gott berufen. Das sind nicht nur einfach... Es sind nicht nur die Keynote-Speaker und die Preacher und die Influencer wichtig. Es ist jeder wichtig, nicht nur der im Licht steht. Jeder hat einen Job gekriegt, eine Begabung, ein Talent. Wenn du das nicht glaubst, dann geh einmal in die Kids-Church, dann geh einmal in einen Kindergarten und hilf mit am Vormittag. Und du denkst, wow, was für Begabungen sind das? Menschen, die einfach für wenig Geld Außergewöhnliches leisten, weil Gottes Geist in ihnen wohnt und er sie begabt hat für die Gesellschaft, für die Kirche und für ihre eigene Familie. Und dann ist es noch wichtig bei allem, und da rede ich auch zu uns, wir sind ja so in Europa die Ruler of the World. Und was haben wir für eine Aufgabe in dieser Welt als Kirche? Was haben wir für eine Aufgabe mit allem, was wir tun? In Matthäus 20, Vers 25, 26 steht wirklich cool, wie wir uns verhalten sollen. Doch Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige und Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen und wer unter euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein, soll euer Sklave werden. Wir merken hier schon, das ganze System, in dem wir sind, funktioniert eigentlich anders. Wir wollen alle oben sein, Chef sein und nichts mehr mit dem Fußvolk zu tun haben. Aber in der Regel sagt er, okay, wenn du begabt bist, wenn du das tust, dann lass uns doch unten anfangen, den Menschen dienen mit dem, was du hast. In Römer 12, Vers 1 steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das, was wir hier machen, ist auch ein Gottesdienst, aber eigentlich ist es nur jede Woche eine Erinnerung zum Worshipen, zum Gott hören, dass wir dann die 7 Tage rausgehen und einen wahren Gottesdienst feiern, Menschen dienen und Gott dienen. In Römer 12, Vers 4 steht, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besonderen Funktionen hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi, also mit der Kirche. Wir sind alle Teil seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an. Und wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet, besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen. Dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, alle Lehrer, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Kurze Pause hier. Es ist oft so einfach, einen Unterschied machen in dem Leben eines Menschen. Wir haben ja hier immer Musiker, offensichtlich, und wir kommen ja in die Kirche und wir denken uns, ah, das ist zu laut, ah, das ist zu leise, ah, wie schaut der aus, ah, der ist zu jung, ah, der ist zu alt, ah, der ist neu, der kann noch nicht spielen, hoffentlich lernt das bald, dass ich besser chillen kann im Gottesdienst, ah, der Livestream und so, ah, das war ein bisschen, ja, der Ton hat nicht funktioniert und dies und jenes, gell? Weißt du, was unser Job ist, wenn du älter bist, ich rede jetzt an die Älteren, über 30, wenn du älter bist und du siehst, Jüngere dienen Gott und tun etwas im Leben, sei froh, dass sie wenigstens etwas tun, geh hin, klopfe ihnen auf die Schulter und sag, großartig, außergewöhnlich, darf ich dich auf ein Getränk einladen, weil du bist wahnsinnig gut drauf. Das ist dein Job und nicht überlegen, was nicht passt. Gut, weiter. Genau, wenn du die Gabe hast, ermutigen. Und da sind wir schon wieder dran. Wer Geld hat, haben wir alle Geld, oder? Wir sind ja alle reich. Soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen? Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten? Dann tu es. Wenn du ein Leader bist, musst du das tun. Dann nimm die Verantwortung ernst und wenn du die Begabungen hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, solltest du es mit fröhlichem Herzen tun. Was haben wir noch? Weiter? Sind wir schon da? Gut, in 1. Korinther 3, Vers 5. Ich liebe die Bibel. Weißt du, manche Dinge sind kompliziert, ich weiß, also ich kenne mich auch nicht aus. Ich diskutiere mit meiner Frau über Theologie, sage, hätten die das nicht einfach klarer schreiben können? Und dann diskutieren wir über die unklaren Dinge. Wir diskutieren ja immer über die unklaren Dinge. Kirchen, guten Kram, bam, buh. Aber die klaren Dinge, die lesen wir einfach nicht. Das steht ja, 1. Korinther 3, Vers 5. Wer ist denn Apostel Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Punkt. Das ist unser Job. In 1. Korinther 12, Vers 5 bis 11, ich hoffe, ihr habt es alle mitgeschrieben, sonst gibt es bald ein Small Group Programm, kannst du auf der Homepage suchen, kannst alle Bibelstellen raussuchen und nachlesen. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt er den Geist, also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Dem anderen verleiht er die Gabe der besonderen Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, dem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Dem einen gibt er die geistige Sprachen zu sprechen, während er den einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gabe zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Und dann in Römer 11, Vers 29, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, die bereut er nicht, sie gelten für immer. Gott hat dir ein Paket mitgegeben auf deinen Lebensweg. Das steht. Da ist es sich nicht so schade dafür, da sagt er nicht, oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, dem Hansi nehme ich das wieder weg, dem gebe ich es an dem. Der setzt dir das in dein Leben rein. Und der nimmt es nicht weg und sagt, oh Gott, Gott sei Dank, jetzt ist es wieder weg. Oder warum jetzt habe ich Fehler gemacht, es ist weg. Fehler bewirken Umwege und da wird es manchmal schwierig, die Gaben auszuleben, das stimmt. Aber in der Regel, alles, was ich jetzt gelesen habe, zeigt uns ein paar Prinzipien. Wir machen hier keinen Gabentest, ich möchte nur ein paar Prinzipien mit dir teilen, während die Zeit hier runterläuft. Was sehen wir für Prinzipien in der Bibel, wenn es um Zeit und Gaben und Talente geht? Und das ist ja das Wichtige. Du kannst einzelne Worte raussuchen, aber du siehst auch diese Dinge. Erstens, unsere Zeit ist begrenzt. Das ist eigentlich eine Feststellung, kein Prinzip. Das muss jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, dass die Zeit begrenzt ist. Dann, Zeit und Gaben und Talente kommt von Gott. Es ist alles ein Geschenk. Stell dir vor, diese vielen Erfindungen und außergewöhnlichen Dinge, die es gibt, die Positives bewirkt haben in unserer Gesellschaft. Wenn du allein in die Medizin reinschaust, das sind Gaben und Talente und Operationen und Medikamente und alles. Und letztendlich ist es ja nicht der Doktor, der heilt, der setzt einen Prozess in Gang. Aber die Heilungsfähigkeit, es ist eine Kraft von Gott. Dann ein Prinzip, das wir sehen, ich habe eine einzigartige Gabe oder Gaben. Es gibt viele Menschen, die haben viele Gaben und das ist einzigartig. Das Umfeld, in dem du deinen Job ausfügst, die Art und Weise, die Zeit, der Zeitpunkt, in dem du geboren wurdest, deine Persönlichkeit, wie du diese Gabe ausübst, ist einzigartig. Du kannst zwei Chirurgen haben, zwei Physiotherapeuten, gleiche Ausbildung, gleicher Titel, alles, und sie machen es beide ein bisschen einzigartiger. Bei der IT kenne ich mich nicht aus. Da war ich noch nicht so oft beim IT, aber beim Doktor war ich schon oft. Und deswegen merkst du, alles, was du machst, ist so einzigartig. Auch wie du leitest, wie du Small Group leitest, wie du singst, wie du betest. Unsere Gaben und Talente sind einzigartig und nicht kopierbar. Meine Gabe dient anderen. Und das ist so zentral, dass wir das in unseren egoistischen, mitteleuropäischen Kopf reinbringen. Ich diene mit meiner Gabe einer Gesellschaft, einer Kirche, einer Familie. Und ich werde nicht zu kurz kommen. Der Gedanke, alleine anderen zu dienen, löst bei uns schon Gänsehaut und Angst aus. Ich funktioniere im Team. Wir sind nicht alleine auf der Welt. Ich darf vermehren. Du darfst es. Ja, wenn du das Talent hast, Geld zu verdienen und du vermehrst, dann bist du voll, wenn es nicht im Ego endet, bist du voll auf der göttlichen Schiene. Du machst einfach was mit dem, was du bekommen hast. Du lebst mit dem, was du hast. Du hast selbst die Verantwortung. Wenn ich jetzt meinen Freund Stefan hier sehe, er hat vor kurzem mein Zitat gehabt, gesagt, ich kann nichts dafür, was mir passiert ist, aber ich habe die Verantwortung, was ich mit meiner Zukunft mache. Und das hast du in allen Bereichen in deinem Leben. Du lebst für andere mit, also du lebst für andere eigentlich mit. Dann ein Prinzip sehen wir, dranbleiben, Treue wird belohnt, Leiden für Jesus und Talente bringen Verantwortung. Wie gehen wir jetzt praktisch mit dem um? Der erste Punkt ist, der ist mir bewusst geworden, dass die Akzeptanz. Du musst mal akzeptieren, wenn du talentiert bist. Ja, du hast 5 Talente mitbekommen. Das heißt, akzeptiere das und lebe damit und mach was draus. Du kannst nicht dich beschweren, jetzt muss ich so viel. Ja, es überfordert mich, meine vielen Talente. Ja, mich auch. Also mich überfordern meine vielen Talente. Ja, du musst es einsetzen und ausleben und es ist anstrengend. Ja und? Meine Frau hat ein Talent zu malen, die hat einen inneren Drang, der Perfektionist, sie malt, sie hat es angefangen und sie muss malen, weil sie ein Talent hat, sie kann nicht aufhören einfach so. Ich sage immer, das wäre eine Sünde, wenn sie einfach aufhört zu malen. Sie kann predigen, will aber nicht. Sag ich, ja und? Du bist talentiert, du hast ein Casting mitgemacht, das ist dein Talent, das ist deine Verantwortung. Wenn du ganz viel Talente hast, dann leiden manchmal, weil sie nicht wissen, was sie genau machen sollen. Ja, ist eine Herausforderung, aber du musst es akzeptieren, dass Gott dir etwas gegeben hat für dich, aber auch für andere. Wenn du das Talent hast zum Forschen, etwas zum Erfinden, zu leiten, barmherzig zu sein, ein Kindergärtner, Kindergärtnerin, vielleicht bist du eine Top-Krankenschwester und du bist die Beste und du denkst einfach, ich muss so viel arbeiten. Sagt René, du hast keine Ahnung, stimmt, aber ich weiß, du bist die beste Krankenschwester und es gibt nichts Besseres, wie gute, liebevolle Krankenschwester, das ist ihr Talent, sie muss es ausleben. Du kannst nicht davonrennen, sondern du musst es akzeptieren. Paulus hatte eine Berufung, das habe ich schon mal vorgelesen und immer wieder. Jesus hat zu ihm gesagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er für mich leiden muss. Super. Oder, ich meine, das war einer der gescheitesten Menschen der Welt überhaupt. Der hat Sachen geschrieben in der Bibel und Gedanken, da staunen wir heute noch. Und Gott hat ihm einfach gesagt, okay, du wirst nicht an einer Hochschule lehren bei den Pharisäern, sondern du kriegst dein ganzes Leben auf den Deckel, weil du rumreisen musst. Und ich werde dir zeigen, wie viel du leiden musst. Und bei dem, by the way, kannst du noch predigen. Das ist auch ein Talent. Was hat er gesagt? Die Liebe von Jesus drängt mich, das zu tun, weil er es akzeptiert hat, das ist mein Calling. Dann gibt es Blockaden. Das erste, Akzeptanz. Akzeptiere das, wenn du was hast. Wenn du jung oder alt bist, du hast etwas. Gott hat dir was mitgegeben. Und dann gibt es oft so viele Blockaden, dass wir nicht weiterkommen in unserem Leben. Ich beobachte in unseren Breitenkreisen, dass wir sehr gut ausgebildet sind, alle Möglichkeiten haben, wir können in der Kirche mitarbeiten, in der Wirtschaft können dies und jenes machen und wir haben Angst, etwas zu verlieren. Wir tun etwas nicht, weil wir Angst haben, es zu verlieren. Im christlichen Kontext ist es oft aus materiellen Gründen. Ich habe Freunde, die haben mir gesagt, geradeaus ins Gesicht, ich weiß, Gott hat zu mir geredet, ich sollte Pastor sein, als Teenager. 20 Jahre später sind sie immer noch keine Pastoren, weil irgendwann kickt das Geld rein, die Ausbildung, und es wird immer schwieriger, zu dem eigentlichen Ja zu sagen. Ich kenne Leute, die sind eigentlich, das spürst du bei allem, was du mit ihnen redest, sind berufen, eine Firma zu gründen, selbstständig zu sein, etwas zu bewegen, aber aus Angst vor der Unsicherheit des Selbstständigen machen sie es nicht. Und da gibt es viele Blockaden und wir müssen lernen, unsere Blockaden zu finden, warum mache ich das nicht, was ich eigentlich will. Ich stelle, also wenn du mit mir redest, jetzt dann später, vielleicht interessiert dich das, dann redest du mit mir, stelle ich dir immer, ich stelle jedem die gleiche Frage, es ist recht einfach. Was würdest du tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden? Ja, ich habe die Antworten schon bekommen. Ja, dann würde ich sofort in der Kirche mitarbeiten, einen Kindergarten gründen, dies oder jenes, aber ich habe ja einen Job und da verdiene ich Geld. Ja, dann hast du hier eine Leidenschaft, was du eigentlich tun würdest. Deine Zeit läuft runter. Du merkst, ich habe nur diese Zeit. Ich weiß, was ich tun würde. Und du suchst aus Sicherheiten heraus keinen Weg, das zu tun. Und du kannst niemanden blamen am Ende deiner Zeit und sagen, ja, es war so in diesem Europa und überhaupt schwierig und so, das Gesundheitssystem. Was weiß ich, wir haben ja so viele Blockaden und der Teufel hat eine, der liebt es uns, alles vorzumalen, damit wir nicht das tun, was wir eigentlich tun sollten und wofür unser Herz und unsere Leidenschaft brennt. Und das ist am Ende ein elendes Leben. Wenn du zurückschaust und sagst, ich habe eigentlich nicht getan, weil ich Angst hatte. Als man mich gefragt hat, ob ich Kirche gründen will, ich sag's dir, ich habe mich angeschissen. Ich habe nicht gewusst, wie das geht. Und dann, wir haben in der Schweiz gewohnt, viel Geld verdient und haben gesagt, den ersten Schritt zu machen. Und dann war mein Gedanke, ja, was würde ich in 20 Jahren sagen, wenn ich zurückschauen würde und sagen würde, ich habe es nicht gemacht, weil ich Angst hatte. Ich habe mir gedacht, dieser Schmerz, den erspare ich mir. Wenn ich versage nach Strich und Faden, aber wenigstens probiert habe ich es und kann mir in den Spiegel schauen. Wo war ich? Genau, und es braucht auch natürlich eine gewisse Resilienz. Wir müssen Resilienz aufbauen. Wenn wir unsere Gaben und Talente ausleben, dann kostet das manchmal am Preis. Es kostet am Preis und wir müssen widerstandsfähig werden, um Dinge durchzuziehen. Eine weitere Blockade ist, wie ich gesagt, Risikomangel, aber auch ganz einfach Faulheit. Faulheit, das ist ganz einfach. Leute sind einfach zu faul, um das tun, was sie eigentlich könnten. Und das ist noch trauriger. Und manchmal ist eine Blockade unser kleines Denken. Ich rede manchmal mit Frauen, aber dann sage ich, ja, was willst du denn wirklich? Ja, was willst du? Ja, ich weiß, ich will da mit, ja, was willst du wirklich? Ja, eigentlich will ich predigen. Ja, dann sag's doch. Find mal irgendeinen Weg. Komm her, sag, okay, willst predigen? Ja, aber ich dachte immer, das geht nicht. Doch, wieso nicht? Wieso? Es gibt kein Ding. Wir müssen groß denken für mich, für unsere Kirche und für unser Umfeld. Ja, wie mache ich das? Das musst du dir jetzt fragen. Wie mache ich das? Ich frage mich das ständig, weil die Season ändern sich ja. Unsere Seasons in unserem Leben ändern sich. Und ich habe gemerkt, ich muss rausfinden, was jetzt meine Stärke ist. Ich habe rausgefunden in meinem Leben, ich kann gut leiten. Ich kann gründen. Ich könnte jeden Tag irgendwas gründen. Und sobald ich es gegründet habe, weiß ich schon wieder nicht, was ich machen soll. Ich habe Ideen und schiebe die überall rum und alle denken, ah, wie soll ich machen? Keine Ahnung, aber gute Idee. Gründen. Ich kann predigen und ich kann connecten. Ich bin ein guter Netzwerker. Das sind vier Sachen, die kann ich wirklich gut. Bin ich sehr gut, außergewöhnlich gut. Also ich kenne weniger Connector, außer der Freddy, der ist vielleicht noch krasser, die besser connecten wie ich. Ich kann überall Leute kennenlernen ständig und bringe sie zusammen und ich liebe es Tag ein, Tag aus. Wenn eines der vier Punkte in meinem Leben anspricht, mache ich's. Dann lebe ich mein Talent aus mit allem und gehe rein. Ich mache andere Dinge gut, aber Excel-Tabellen, das überlege ich mir gar nicht mehr, ob ich es irgendwie schaffe. Das mache ich nicht. Da schicke ich irgendwen ins Rennen. Und meine Verantwortung ist, und meine vier Dinge auszuleben, das kostet mich alles manchmal. Das kostet mich alles. Ich liebe Gründen. Ja gut, jetzt haben wir vier Church Plans. Ja, wer fährt nach Linz, nach St. Pölten, nach Graz, nach Klagenfurt regelmäßig? Ja, der Schubert, wenn das Auto ankommt und sonst mit der Bahn. Aber ich muss da irgendwie hin. Das kostet mich Zeit, das kostet Kraft. Aber ich weiß, ich muss das in meiner Season jetzt ausleben. Und deshalb finde wirklich raus, tu alles, damit du deine Dinge ausleben kannst. Ich möchte ein Zitat vorlesen zum Abschluss von einem gewissen, ich sag's nachher, wer es geschrieben hat, der Georg Bernhard Shaw. Er schreibt, dies ist eine wahre Freude im Leben, gebraucht zu werden für einen Zweck, den du selbst als einen machtvollen erkennst. Eine Kraft der Natur zu sein, anstelle eines fiebrigen, selbstsüchtigen, kleinen Bündels von Unpässlichkeiten und Beschwerden. Sich beklagend, dass die Welt sich einfach nicht dem Zweck verschrieben hat, dich glücklich zu machen. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin der Meinung, dass mein Leben der gesamten Menschheit gehört und dass es mein Privileg ist, solange ich lebe, für sie zu tun, was immer ich kann. Ich will mich vollständig verausgabt haben, wenn ich sterbe, denn je mehr ich mich eingebe, desto lebendiger bin ich. Ich freue mich des Lebens um seiner selbst willen. Das Leben ist keine spärliche Flamme für mich. Es ist eine Art leuchtende Fackel, die ich für diesen Moment ergriffen habe, und ich will sie so hell wie möglich brennen lassen, bis ich sie an die zukünftigen Generationen weiterreiche. Der George Bernard Shaw, der Mann war meines Wissens nach nichtmals gläubig, aber er hat ein Prinzip verstanden, dass mein Leben einem höheren Calling dient. Und da rede ich jetzt nicht von Predigen, Gründen, Kirche, aber in dem, was du gut bist, dass du das tust und auslebst. Schau, ich drehe diese Sanduhr jetzt um. Was passiert? Es laufen, die Zeit läuft von vorn wieder runter. Weitere 30 Minuten. Cool, oder? Du kannst diese Sanduhr umdrehen, aber du kannst die Zeit deines Lebens nicht einfach umdrehen. Das läuft dahin. Glaub mir, ich bin jetzt 51 Jahre alt und was glaubst du, warum ich manchmal um 4 oder 5 Uhr in der Früh aufstehe? Weil ich merke, es gibt so viel zum Tun, muss ich halt früher aufstehen. Dafür bin ich am Abend früher müde. Aber ich möchte uns das wirklich ans Herz legen, unsere Zeit und unsere Talente. Such da an Gabentests, such an Stärkenkurs, mach an irgendwas, aber finde raus, was du gut bist, lass dich feedbacken von anderen Leuten und mach das. Deine Zeit und dein Leben und deine Ressourcen sind Gaben und Talente und wir haben nur eine Verantwortung, das umzusetzen. Um unser Selbst willen und um unser Umfeld willen. Ich möchte gern beten und du kannst einfach, ich weiß, es ist kein leichtes Thema, weil wir alle in unserem Leben stecken, aber ich möchte beten, dass in unserem Herzen, auch bei dir zu Hause online, einfach ein Wunsch entsteht, dass Jesus, ich gebe dir mein Leben mit allem, was ich bin und habe. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du unser Leben erfüllst, dass wir akzeptieren und sehen, was du für Gaben und Talente in unser Leben gelegt hast, was es für uns bedeutet, darüber nachzudenken. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass dort, wo du Berufungen schon gelegt hast, zum Selbstständigwerden, zum vielleicht sogar Dinge zu gründen, Kindergärten, Krankenhäuser, Firmen, egal was, Jesus, Herr, oder wo Menschen sind, die sind berufen, in der Kirche mitzuarbeiten, dass du klar und deutlich und laut redest für jeden Einzelnen. Vater, wir legen dir unsere Zeit hin, aber auch unser Herz, das so ängstlich ist, das so am liebsten am Abend am Sofa sitzt und nichts macht, weil die Welt so anstrengend ist. Ich bitte dich, dass die außerordentlich begabten Künstler und Lebenskünstler das akzeptieren können, wozu sie berufen sind. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der das Gefühl hat, nur ein kleines Talent zu haben, dass auch der bereit ist, dieses in den Dienst dieser Welt zu stellen. Jesus, lass uns solche Diener sein, wie du ein Diener warst. Lass uns solche Menschen sein, solche Christen, die einfach scheinen in dieser Welt und einen Unterschied machen können. Hier in dieser Kirche, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft. Und ich danke dir, Vater, dass du das in unser Herz reinbrennst. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.